Hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns ja die Quellen angesehen, die Sie uns zur Schöpfungsgeschichte und zum Menschenbild im Islam geschickt haben. Und da fuchst man sich rein und merkt schnell, eine Frage ploppt immer wieder auf. Was macht den Menschen aus dieser Perspektive eigentlich so, ja, so besonders? Denn das Bild, das da gezeichnet wird, ist ja voller Widersprüche. Ein Wesen, das fähig ist zur größten Güte, aber eben auch zu furchtbaren Taten. Wir wollen heute also mal auspacken, warum ein Geschöpf aus simplem Lehm so eine zentrale, ehrenvolle und ja gleichzeitig brandgefährliche Rolle spielt.
Absolut. Und das Spannende an der koranischen Erzählung, das betonen ihre Quellen ja auch, ist diese unglaubliche Dichte. Es sind oft nur wenige sehr prägnante Szenen. Aber genau da liegt die Kraft. Und der Schlüssel zum Verständnis des Menschen ist hier, paradoxerweise, die Betrachtung der anderen Wesen. Es gibt da sozusagen eine kosmische Ordnung.
Eine kosmische Ordnung. Okay, das klingt nach einem sehr guten Startpunkt. Die Quellen sprechen ja von 6 Schöpfungstagen. Aber das sind ja eher symbolische Phasen, keine 24-Stunden-Einheiten.
Genau. Das ist keine Physikvorlesung, sondern reine Symbolik. Es geht um das Wesen der Dinge. Und Ihre Quellen skizzieren da 3 grundlegende Kategorien. Da haben wir zum einen die Engel, erschaffen aus Licht.
Und Licht steht hier für?
Reines Wissen.
Für Intellekt.
Genau. Für reinen, klaren Geist. Deshalb sind Engel in dieser Vorstellung auch nicht an Raum und Zeit gebunden. Sie sind quasi reine, geistige Intelligenz.
Okay, Licht als Geist. Verstanden. Und das Gegenstück dazu?
Das wären die Dschinn, erschaffen aus, wie es heißt, rauchlosem Feuer. Feuer symbolisiert hier die Seele, die Nafs, also das Emotionale, das Energetische, das Impulsive.
Ah, die Quelle unserer Leidenschaften sozusagen?
Exakt. Ein Antrieb, eine Kraft. Und die Überlieferung sagt ja, die Dschinn waren schon vor den Menschen auf der Erde und haben dort für ziemlich viel Chaos gesorgt.
Weil diese feurige Energie unkontrolliert war. Okay. Also, wir haben die geistige und die seelische Ebene. Was fehlt noch? Das rein physische.
Korrekt. Und das ist die 3. Kategorie. Die Tiere, erschaffen aus Erde und Wasser. Sie stehen für den Körper. Triebgebunden, der Materie verhaftet, das Irdische.
Gut, das Bild ist also klar. Engel aus Licht, rein geistig. Dschinn aus Feuer, rein seelisch impulsiv. Tiere aus Erde, rein körperlich. Und dann kommt Gott und tut etwas. Völlig Unerwartetes. Er nimmt Lehm, also Erde, und formt daraus den Menschen. Wo passt der denn jetzt rein? Er gehört ja erstmal zur untersten Kategorie, rein materiell gesehen.
Und genau das ist der Clou der ganzen Erzählung. Der Mensch ist eben nicht nur eine dieser Kategorien. Er ist, wie es in Ihren Quellen so schön heißt, das ultimative Mischwesen. Ein Mikrokosmos.
Ein Mikrokosmos, das heißt, er hat Anteile von allen dreien in sich.
Exakt. Die Lehre legt das so dar. Der Mensch hat einen Geist, den Ru, der dem Licht der Engel entspricht. Das ist seine geistig-intellektuelle Dimension.
Okay.
Er hat eine Seele, die Nafs, die dem Feuer der Dschinn entspricht, seine emotionale, impulsive Seite.
Mhm.
Und er hat einen Körper, den Jasad, der der Erde der Tiere entspricht, seine physische, triebgebundene Dimension.
Das erklärt ja so viel, dieses ständige Gefühl, hin und her gerissen zu sein. Eine Quelle formuliert das ja wirklich grandios. Der Mensch ist also edel und elend zugleich. Das fasst diese innere Zerrissenheit perfekt zusammen. Man hat das Potenzial eines Engels und die Triebe eines Tieres, alles in einem Paket.
Und genau diese widersprüchliche Natur wird zum Angelpunkt der ganzen kosmischen Dramaturgie. Sie ist der Grund für die Prüfung, die dann folgt.
Und da sind wir jetzt an dem Punkt, an dem es wirklich knallt. Die Bühne ist bereitet. Gott hat dieses neue Wesen Adam geformt. Und dann kommt dieser Befehl, der die ganze kosmische Ordnung auf den Kopf stellt. Alle Geschöpfe, Engel und Dschinn, sollen sich vor diesem Wesen aus Lehm niederwerfen.
Eine ungeheuerliche Anweisung, ja? Und hier spaltet sich die Schöpfung. Einer der Dschinn, Iblis, der spätere Satan, weigert sich. Und seine Begründung, die klingt ja auf den ersten Blick total logisch, fast schon modern materialistisch.
Mhm.
Er sagt, und so zitiert es der Koran, ich bin besser als er. Du hast mich aus Feuer erschaffen, ihn aber hast du aus Lehm erschaffen.
Er argumentiert im Grunde wie ein Naturwissenschaftler. Feuer hat mehr Energie als Lehm, also es überlegen. Punkt.
Genau. Und ihre Quellen analysieren diesen satanischen Fehler auf mehreren Ebenen, was ich unglaublich faszinierend finde. Der erste Fehler ist ein rationaler Fehler. Er legt einen eigenen, materiellen Maßstab an.
Und ignoriert den Maßstab des Schöpfers.
Exakt. Er maßt sich an zu wissen, was wertvoll ist und stellt sein Urteil über das göttliche Gebot.
Und der zweite Fehler, wie die Quelle sagt, ist ein Wahrnehmungsfehler, oder?
Ja, und der ist vielleicht noch entscheidender. Er sieht nur die Hülle. Er schaut auf den Menschen und sieht nur den Lehm, den Körper, die tierische Seite.
Er ist also unfähig, das Innere zu erkennen. Er urteilt rein nach dem Äußeren.
Genau.
Und das hat ja massive ethische Konsequenzen für den Alltag, oder? Das ist doch die theologische Wurzel von Rassismus, von allen Vorurteilen, Menschen nur nach ihrer Hülle zu beurteilen, statt den Kern in ihnen zu sehen.
Ein absolut zentraler Punkt. Und dieser Wahrnehmungsfehler führt dann zum größten Vergehen, der offenen Rebellion. Es ist ja kein passiver Unglaube. Satan leugnet Gott ja nicht. Er steht vor ihm und sagt, ich weiß es besser. Es ist diese aktive Arroganz.
Das ist verrückt. Satan wird also nicht für Atheismus bestraft, sondern für Arroganz und Hybris. Sein Fehler ist nicht, dass er nicht an Gott glaubt, sondern dass er zu sehr an sich selbst glaubt. Aber jetzt müssen wir die Engel daneben stellen. Die sind ja auch nicht einfach still.
Stimmt. Als Gott ihnen ankündigt, einen Statthalter auf Erden einzusetzen, fragen sie auch nach. Willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt? Das klingt ja auch erstmal nach Widerspruch.
Aber der Unterschied ist fundamental. Das ist wie im Seminar. Der neugierige Student, der eine kritische Frage stellt, um es wirklich zu verstehen, und der andere, der aufsteht und sagt, der Professor hat Unrecht, meine Logik ist besser. Die Engel sind der Student, Satan ist der Rebell.
Perfekt zusammengefasst. Die Frage der Engel ist intellektuell. Sie suchen nach Verständnis. Sie haben ja Erfahrung mit den Dschinn gemacht. Ihre Frage ist eine Bitte um Aufklärung, keine Rebellion. Und als Gott antwortet, ich weiß, was ihr nicht wisst, akzeptieren sie das. Sie fügen sich.
Okay, das bringt uns zur alles entscheidenden Frage. Was ist dieses Geheimnis? Was weiß Gott, was die Engel nicht wissen? Und was Satan in seiner Arroganz komplett übersieht. Was steckt in diesem Klumpen Lehm?
Die Antwort, die ihre Quellen geben, liegt in dem, was nach dem Formen aus Lehm geschieht. Der Koran beschreibt es so. Gott hat den Menschen zurechtgeformt und ihm von seinem Geist eingehaucht. Der Schlüssel liegt in diesen letzten Worten. Von seinem Geist.
Von seinem Geist. Nicht einfach einem Geist. Das ist der entscheidende Punkt.
Das ist der Kernpunkt. Dieser Geist, der Ruh, ist in dieser Lehre nicht menschlichen Ursprungs. Er ist kein Produkt der Materie. Er ist eine direkte Leihgabe Gottes an den Menschen, der göttliche Funke im Irdischen. Und der Koran sagt ja selbst, er ist ein Mysterium. Als der Prophet danach gefragt wird, heißt es, euch aber ist vom Wissen gewiss nur wenig gegeben. Wir können ihn nicht vollständig begreifen.
Moment mal, das muss ich kurz. Wenn der Geist des Menschen direkt von Gott kommt, also göttlichen Ursprungs ist. Warum ist der Mensch dann so unglaublich fehlbar? Müsste dieser göttliche Funke ihn nicht quasi immun gegen das Böse machen? Das scheint mir ein Widerspruch.
Eine brillante Frage, die genau auf den Punkt kommt. Die Fehlbarkeit kommt nicht vom Geist. Sie kommt von den beiden anderen Komponenten. Dem feurigen, impulsiven Ego, der Nafs, und dem erdgebundenen, triebhaften Körper, dem Jasad. Der Mensch ist das Schlachtfeld, auf dem diese drei Kräfte miteinander ringen.
Ah, okay.
Die Ehre kommt vom Geist, die Prüfung aber entsteht aus dem Zusammenspiel aller drei. Die Lebensaufgabe ist es, den Geist über die niederen Triebe herrschen zu lassen.
Es ist also dieser göttliche Funke in einer scheinbar niederen, zerbrechlichen Hülle, der den Menschen so besonders macht. Die Ehre liegt nicht im Lehm, wie Satan dachte, sondern im eingehauchten Geist.
Ganz genau.
Und diese Spannung, dieses Paradox, ist nicht ein Konstruktionsfehler, sondern das Wesen des Menschweins selbst.
Absolut. Und das führt direkt zur Rolle des Menschen im Kosmos. Er wird als Khalifa bezeichnet, als Treuhänder oder Statthalter Gottes auf Erden. Ihm wird das größte Vertrauenspfand, die Amana, anvertraut.
Ein starkes Bild, aber es klingt auch nach einer erdrückenden Verantwortung. Wie soll man dem im Alltag gerecht werden? Das eine ist ja die große kosmische Erzählung, das andere ist mein Leben am Dienstagmorgen.
Und das Spannende ist, wie ihre Quelle zeigt, dass das alles am Ende perfekt zusammenpasst. Dieses Menschenbild ist keine abstrakte Theologie, es ist die Grundlage für eine ganz konkrete Ethik. Wenn du ein Wesen bist, das Vernunft und freien Willen hat, bist du für dein Handeln verantwortlich. Punkt.
Gleichzeitig wird aber betont, dass der Mensch schwach und bedürftig ist. Er ist fehlbar.
Genau, das ist der Gegenpol. Und weil er fehlbar ist, braucht er göttliche Rechtleitung. Einen Kompass, um sich in diesem inneren Kampf zu orientieren. Und seine Rolle als Treuhänder hat ganz praktische Konsequenzen. Zum Beispiel für unseren Umgang mit der Natur.
Ah ja.
Die Erde gehört dir nicht, sie ist dir nur geliehen. Du bist der Verwalter, nicht der Eigentümer. Das ist ja quasi ein uraltes Nachhaltigkeitskonzept.
Das ist also der ultimative Praxistest. Die Quellen sagen nicht nur glaube dies, sondern werde dies. Eine Quelle nennt das, glaube ich, Identitätskohärenz. Die Idee, dass dein ganzes Leben, was du denkst, was du glaubst, was du tust, wie aus einem Guss sein soll.
Ja.
Das ist eine unglaublich hohe Messlatte.
Es ist die Lebensaufgabe, diese Kohärenz zu finden zwischen dem göttlichen Potenzial im Inneren und dem Handeln in der äußeren Welt.
Okay, bringen wir das mal auf den Punkt. Das Menschenbild, das ihre Quellen entwerfen, ist das eines Wesens der extremen Pole. Ein Mikrokosmos, der die geistige Klarheit der Engel, die emotionale Hitze der Dschinn und die irdische Schwere der Tiere in sich trägt. Seine einzigartige Ehre kommt nicht aus dem Materiellen, dem Lehm, sondern aus einem göttlichen Geist, der in diesem zerbrechlichen Körper wohnt.
Und genau diese bipolare Natur ist die größte Herausforderung und zugleich die größte Auszeichnung des Menschen. Die lebenslange Aufgabe besteht darin, diese Spannung auszubalancieren. Die Fähigkeit, über die rein materielle Wahrnehmung hinauszublicken, der Fehler, den Satan beging, wird damit zur zentralen Prüfung. Es geht darum, das Göttliche im Irdischen zu erkennen, in sich selbst und in der gesamten Schöpfung.
Das ist ein starker Gedanke, der uns zu einer letzten Frage führt, die wir an Sie weitergeben möchten. Die Quellen bezeichnen den Menschen, wie wir gehört haben, als Treuhänder, dem ein großes Vertrauenspfand anvertraut wurde. Wenn Sie diese komplexe, duale Natur des Menschen betrachten, edel und fehlbar zugleich, ein Wesen zwischen Engel und Tier, was wäre die eine wichtigste Eigenschaft, die man kultivieren müsste, um diesem gewaltigen Vertrauenspfand gerecht zu werden?